mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, heute auf leicht schwankenden Planken und mit einem gewissen Knarzen hier in der Kabine. Dem Reinen ist ja alles rein und deshalb sind wir auch auf dem Rhein. Das hat sich die TUI so gedacht. Wir senden nämlich von der Allegra, einem ihrer neuen Flussschiffe, mit denen sie den Markt aufrollen will. Dazu später noch mehr im Interview mit Andreas Kastorf, dem verantwortlichen Süßwassermatrosen in Hannover. Die TUI eröffnet an diesem Wochenende auf dem Schiff den Reigen der Veranstalter mit ihrer Programmvorschau auf den Winter. Die Journalisten sahen gerade einen entspannten Dr. Volker Böttcher, für den die laufende Sommersaison ganz nach Geschmack verläuft. Da gab es zwar Hektik am Anfang des Jahres durch die nordafrikanischen Umstürze, aber die Reiselust der Deutschen ist in diesem Sommer mehr als lustig. Das bedeutet für die Kernmarke TUI ein Umsatzplus von fast 14%. Da kann man ja nicht meckern. Denn dadurch festigen sich vor allem auch die Marktanteile, die ja in den letzten Saisons durch preisaggressive Mitbewerber etwas bröckelten. Wie die TUI sich aufgestellt hat im Markt und was sie in der Wintersaison plant, dazu gleich mehr im Interview mit Dr. Böttcher. Auch Griechenland profitiert von verstärkten Buchungen, was ja irgendwie auch beweist, dass die Deutschen nach wie vor starke Sympathien haben für dieses liebenswerte Völkchen, das uns finanziell momentan so unter Druck setzt. Wer aber nichts mehr hat außer Schulden, der will wenigstens noch seine vermeintliche Ehre retten. Das muss gerade mein Kollege Klaus Bötig erfahren. Sie erinnern sich vielleicht an den Fall, wir hatten vor Wochen in der Sendung 58 schon einmal ein Interview darüber. Damals hatten wir spekuliert, die absurde Anklage durch die Athener Staatsanwältin würde still und heimlich Richtung Ablage P wandern. Mitnichten. Am Mittwoch ist der Prozess, der den freien Journalisten jetzt schon an den Rand des finanziellen Abgrunds bringt. In Deutschland, vorwiegend in kleinen, feinen Programmkinos, gibt es gerade einen wunderbaren Dokumentarfilm über die Nordseeküste. Bezeichnender Titel: Die Nordsee von oben, da er nur aus Flugaufnahmen besteht. Jetzt denken Sie vielleicht auch spontan, oh, das wird bestimmt schnell langweilig. Aber mitnichten. Die Spezialkamera kann aus einem Kilometer Höhe einer Ente wackelfrei ins Auge blicken. So nah dran an den Schönheiten der Nordsee waren Sie sicher noch nie. Ich sprach mit den beiden Filmemachern Silke Schranz und Christian Wüstenberg. Und so schön es auch ist, die einzigartige Natur des Wattenmeers aus der Luft zu erfassen, richtig erlebbar wird es erst, wenn der Schlick zwischen den Zehen quietscht. Aber was bedeutet das, wenn ein Weltnaturerbe von Touristenscharen geliebt wird? Und kann und muss man ihnen mehr bieten als nur Schlickwurm und Priel? Dazu unterhielt ich mich mit Jens Innemark, dem Leiter des Internationalen Wattenmeersekretariats, und seiner Kollegin Christiane Gethje, die sich in der Nationalparkverwaltung des schleswig-holsteinischen Wattenmeers um die Gäste kümmert. Einer der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten in der deutschen Hotellerie trägt den Titel Motel One. Die liebevoll durchgestalteten Preiswertherbergen haben die Marktlücke erkannt, dass der Boom der Billigflieger auch ein entsprechendes Übernachtungsangebot braucht. Keine Hotelgesellschaft in Deutschland ist so schnell gewachsen. Ich sprach mit dem Gründer Dieter Müller über türkise Designsessel und Kaminfeuer auf LCD-Bildschirmen. Auf meinen Lieblingsprofessor muss ich heute leider verzichten. Der Rhein ist zwar extrem romantisch, aber auch extrem schlecht abgedeckt in puncto Internetverbindung. Das angedachte Skype-Gespräch von Bord der Allegra will einfach nicht funktionieren. Und ich möchte Ihnen ein Hörerlebnis wie früher am Kurzwellensender der Deutschen Welle jetzt mit Aussetzer, Knastern und Rauschen irgendwie nicht zumuten. Von daher weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wann Sie mich tatsächlich hören können nach der Produktion der Sendung. Vielleicht kann ich das Reiseradio gleich von Land flott hochladen oder es wird dann quälend langsam über das Handy in die Internetwolke tröpfeln. Egal wie und wann, schön, dass Sie uns wieder zuhören. All den Prognosen der letzten Wochen war es keine wirkliche Überraschung, dass die TUI diesen Sommer gut gefüllte Auftragsbücher hat. Ägypten und Tunesien spielen in den Hitzemonaten eh keine überragende Rolle und die anderen Zielgebiete liefen wie geschnitten Brot. Sogar Griechenland, trotz allem Grolls über die Milliardenzahlungen und der Sorge, als Urlauber zwangsweise Opfer irgendwelcher Streiks zu werden. Aber die alte Unternehmensweisheit wurde auch hier wieder demonstriert. Schlechte Nachrichten kann man am besten verkaufen, wenn sie in die guten eingebettet werden. Reisen wird spürbar teurer im Winter. Billig-willig können die Veranstalter nicht mehr durchhalten. Die allgemeinen Kosten drücken zu sehr. Was es sonst noch aus der weiten Welt von Europas größtem Veranstalter zu berichten gibt, dazu jetzt mehr im Interview mit Big Boss Böttcher.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Herr Dr. Böttcher, wenn Sie diese Tage in die Auftragsbücher schauen, dann müsste ein zufriedenes Lächeln Ihr Gesicht umspielen. Die Deutschen reisen wieder wie Bolle.
In der Tat sind wir mit dem bisherigen Verlauf unseres Buchungsgeschäftes sehr zufrieden. Die Deutschen holen in der Tat offenbar einige Urlaube nach, die sie in den vergangenen Jahren verschoben haben. Wir haben per Ende Mai einen Auftragsbestand von 12% Umsatz plus im Vergleich zum Vorjahr. Für unsere Hauptmarke TUI sogar von 13,9%. Also in der Tat, wir sind zufrieden.
Und so unsensibel sich das jetzt auch anhört, aber sag mal, im Prinzip konnten Ihnen die Irritationen in Nordafrika ziemlich egal sein. Im Sommer spielen Ägypten und Tunesien eh keine Rolle und der Rest wurde wunderbar auf andere Zielgebiete verteilt.
Nun ja, Ägypten spielt für uns in der Sommersaison schon durchaus eine Rolle und das ist schon auch etwas, was wir sehr bedauern. Allerdings ist in der Tat so, dass viele Gäste sich entschieden haben, dennoch ihren Urlaub anzutreten, ihn in anderen Zielgebieten zu verbringen und großer Gewinner in diesem Zusammenhang dürfte sicherlich unter anderem Spanien sein.
Und wie ist es mit Griechenland? Man hört in den letzten Tagen immer wieder, Griechenland läuft wie Sau.
In der Tat, Griechenland ist wahrscheinlich sogar der zweite große Gewinner. Viele sagen auch der heimliche Gewinner der Krise. Aber auch die Türkei, die sich sehr gut entwickelt, hat sicherlich auch noch mal ein Stück weit von dieser Schwäche profitiert. Die eigentliche Überraschung ist für mich, dass neben der sehr guten Entwicklung des Geschäftes am Mittelmeer eben auch Deutschland sich sehr, sehr gut entwickelt und auch bei uns in diesem Jahr wieder zweistellig wächst.
Das ist interessant mit Griechenland. Die Deutschen sind so sensibel normalerweise, wenn sie befürchten müssen, oh, da sind Streiks, das ist irgendwie Unbill, was mir droht, dass sie trotzdem den Griechen so die Treue halten oder sind nach dem Motto, na, wollen wir wenigstens einen schönen Urlaub haben, wenn wir so viel Geld schon hingeben.
Ja, ist in der Tat so. Ein ganz klein wenig ist natürlich auch ein statistischer Effekt dahinter, denn Griechenland hatte im letzten Jahr eine ziemliche Schwächeperiode und von daher muss man die Zahlen etwas relativieren. Aber dennoch ist das unterm Strich oder wird das unterm Strich für Griechenland ein gutes Jahr werden.
Und 13,9% für die Kernmarke und noch Marktanteile gewinnen, das nimmt man als Manager doch ganz gerne mit, auch wenn Sie jahrelang jetzt gesagt haben, ach nee, Marge ist viel wichtiger als Menge.
Das wäre jetzt auch mein nächster Hinweis gewesen, weil natürlich freuen wir uns darüber, dass wir jetzt dieses Jahr gut laufen und in der Tat im Moment auch Marktanteile hinzugewinnen. Aber gemessen werde ich am Ende nur am Ergebnis, was kommt. Und da muss man mal warten, was dann Ende September unterm Strich stehen wird.
Sind Sie dann nicht optimistisch?
Na, ich bin nicht pessimistisch, um es so mal zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir noch 3 Monate im laufenden Geschäftsjahr vor uns bis Ende September. Und das sind die durchaus sehr, sehr entscheidenden Monate, die Hauptreisemonate eben. Und da muss man mal abwarten, wie es dann aussieht, wenn die abgereist sind.
Kommen Sie mir ein bisschen vor wie so ein Bundestrainer, der immer sagt, das nächste Spiel ist das Schwierigste. Jetzt haben Sie da eigentlich alle schon im Kasten für den Sommer. Jetzt könnten Sie doch schon sagen, ja, dieses Geschäftsjahr 2010, 2011, das wird super enden.
Ja, nun haben wir leider noch nicht alles im Kasten, sondern eben erst gut 2 Drittel unseres Umsatzes. Das heißt, 1 Drittel muss noch sozusagen verdient und erarbeitet werden. Und für unser Geschäft und für unser Ergebnis kommt es ja am Ende auch immer sehr entscheidend nicht nur darauf an, wie viel Umsatz reingekommen ist, sondern welche Qualität dieser Umsatz hatte. Und da bin ich nicht ohne Optimismus, aber es ist halt auch noch ein langer Weg.
Jetzt haben wir doch noch relativ viele sehr spät sich entscheidende Urlauber dieses Jahr.
Ja, wir hatten einen sehr starken Beginn dieser Sommersaison, ich glaube bei den meisten Veranstaltern im deutschen Markt. Dann kam eine Periode im Frühjahr, wo es etwas ruhiger wurde. Und an sich ist es eigentlich jedes Jahr so, dass sich eben viele Menschen dann auch noch relativ kurzfristig für ihren Sommerurlaub entscheiden. Und in der Tat, 1 Drittel müssen wir noch verkaufen und das ist noch was.
So nur eine taktische Sache, dass man sagt, Leute, wenn ihr euch spät entscheidet dieses Jahr, es gibt nichts mehr. Wurde in den letzten Wochen immer wieder propagiert. Man kriegt nichts mehr.
Das ist für die Hauptferienmonate auch tatsächlich der Fall. In den Sommerferien, auch in den Herbstferien, ist es zum Teil fast nicht mehr möglich, im gewünschten Hotel und zum gewünschten Termin seinen Urlaub zu verbringen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man am Ende unterm Strich vollständig ausverkauft ist.
Das wäre es ja noch. Das wäre, glaube ich, noch ein Jahr, wenn Sie sagen können, wir sind ausgebucht als TUI. Nun haben Sie zwischen all den Jubelzeilen ganz geschickt eine bittere Pille versteckt. Es wird teurer in der nächsten Saison und nicht nur marginal.
Ja, es wird am Mittelmeer, also in der sogenannten kurzen oder mittleren Flugmittelstrecke, wie es unter uns Fachleuten heißt, um 2% teurer im nächsten Winter. Auf der Flugfernstrecke im Durchschnitt um 4%. Das schwankt natürlich auch sehr stark nach einzelnen Zielgebieten. Die Ursache dafür liegt im Wesentlichen in der Verteuerung der Rohstoffpreise, die sich einmal im Kerosinpreis niederschlägt, zum Teil aber natürlich auch in den Preisen der Hotels, weil dort wird auch Energie verbraucht und die wird eben im Moment eher teurer als günstiger.
Ist doch schlimm, wenn die Reiseindustrie seit Jahren eigentlich immer so den Slogan hat, Urlaub so günstig wie noch nie.
Naja, wenn man mal realistisch wäre und würde sich die ganzen Preissenkungen angucken, die in den letzten 10, 12 Jahren verkündet worden sind, dann müsste man mittlerweile Reisen verschenken. Also es war durchaus nicht immer eine Richtung nach unten. Ich glaube, dass die Preissteigerungen, die wir da jetzt angeben, im überwiegenden Umfang sehr moderat sind. Und das findet man ja auch in anderen Bereichen des Lebens, dass es dort leichte Verteuerungen gibt. Von daher, glaube ich, liegen wir mit den Reisepreisen in der Zukunft gar nicht so außerhalb des Durchschnitts.
Gut, die Fernreise wird spürbar teurer und trotzdem setzen Sie bei der TUI auf exotische Ziele. Was lässt Sie daran hoffen, dass der Deutsche trotzdem in die Ferne will?
Ist nicht so sehr die Hoffnung, sondern das genaue Wissen, dass viele Menschen in diesem Land sich seit Jahren schon für ferntouristische Ziele interessieren. Die Fernreise ist ja seit vielen, vielen Jahren ein Geschäft von uns, was sehr stark wächst. Und das ist also nicht nur Hoffnung, sondern Realität. Und es gibt eben auch viele Menschen, die diese Preissteigerungen, die jetzt da sind, durchaus in der Lage sind zu bezahlen und die sich dennoch von ihren Reiseplanungen nicht abhalten lassen, sondern sich auf ferne Ziele freuen.
Anderes wichtiges Ziel ist bei Ihnen, dass Sie immer mehr TUI-exklusive Produkte verkaufen können. Also Produkte, bei denen Sie nicht fürchten müssen, dass Sie in irgendwelchen Preissuchmaschinen verwurstet werden. Nimmt der Kunde das an, dieses Yogi Löw-Prinzip, ich leiste mir jetzt mal was?
Ja, er tut das und er nimmt sie nicht nur an. Wir messen ja auch regelmäßig die Kundenzufriedenheitswerte und die sind in diesen Hotels deutlich höher als in durchschnittlichen Hotels von uns, was daran liegt, dass wir natürlich sehr spezifisch auf die Kundenbedürfnisse dort auch Angebote liefern. Und deshalb werden wir diese Politik fortsetzen und werden auch die Anzahl der Angebote mit solchen, ich sage jetzt mal profilierten Urlaubsangeboten, die werden wir in den nächsten Jahren deutlich erhöhen.
Auf der anderen Seite mischt die TUI jetzt auch kräftig mit bei den X-Produkten. Ist das so nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin, etwas, was sie eigentlich gar nicht machen müssen, aber der Markt fordert es einfach?
Das ist einfach so, dass der Markt sich eben differenziert darstellt. Es gibt zum einen die Kunden, über die wir eben gesprochen haben, die sehr spezifische Urlaubswünsche haben und auf deren Wünsche sie dann fast schon individuell Urlaubsangebote schneidern. Aber es gibt eben auch die Kunden, die zu einem bestimmten Termin in einem bestimmten Preisrahmen reisen wollen und die auch ganz bewusst das Angebot am Markt sich sehr genau anschauen und sich dann sehr preisorientiert entscheiden. Das ist ein sehr relevanter Anteil am Markt und auch eine TUI muss sich dem stellen und das werden wir tun, nicht mit unserer Kernmarke im Wesentlichen, sondern mit Discount Travel, aber wir werden das natürlich anbieten und verkaufen.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen ist also das Ziel der TUI, die Marktsegmentierung, bis es kracht. Haben Sie sich schon mal so selbst überlegt, in welches Segment Sie reinpassen oder ist es dann doch eher der Familienrat, der beschließt, wo es hingeht?
Ach, ich glaube, ich wechsle da durchaus mal je nach Spaß und Laune die Segmente. Aber es ist in der Tat bei uns so, wie es in vielen Familien ist. Es entscheidet der Familienrat und dort vor allen Dingen die Frauen.
Und für die Allegra fühlen sich noch ein bisschen zu jung.
Naja, ich bin schon durchaus nicht uninteressiert, mal 3-4 Tage bei einer interessanten Route ranzuhängen. Weil das muss ich schon sagen, das Produkt ist ja in der Tat sehr frisch, sehr zeitgemäß. Und die Reiseform, ob nun auf dem Fluss oder auf der Hochsee, mit dem Koffer zu reisen, auszusteigen, was zu erleben und weiterzufahren, ist schon eine tolle Idee.
Volker Böttcher in diesen Tagen auch der Kapitän an Bord der Allegra. Andreas Kastorf dürfte sowas wie sein Kaloi sein. Hoffentlich verrate ich mich jetzt nicht als nie Gedienter und erzähle kompletten Mist aus der Welt der Streifen und Sterne. Anyway, Andreas Kastorf und sein Team sollen jedenfalls die TUI auf die Wasserstraßen dieser Welt bringen. Das Programm heißt bezeichnenderweise auch Flussgenuss. Und es gehört nicht etwa zu TUI Cruises, was man vielleicht vermuten könnte als Abrundung zu den erfolgreichen 2 TUI-Hochseeschiffen, sondern bleibt hübsch bei der GmbH und nicht der AG. Diese Hannoveraner Feinheiten interessieren den Kunden auch nur marginal. Er will vom Produkt überzeugt werden. Und das kann so falsch nicht sein. 72% der Kapazität sind bereits verkauft. Vor allem die Donau brummt. Letztes Jahr beim Startschuss auf der Sonata wurde noch viel von Genuss und Inspiration für die noch nicht ergrauten Hedonisten philosophiert. Mal schauen, was Andreas Kastorf nach einem Jahr aus der normativen Kraft des Faktischen gelernt hat.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Herr Kastorf, vor einem Jahr ist die TUI angetreten, den Flusskreuzfahrtmarkt zu revolutionieren. Tja, her mit den experimentierfreudigen Hedonisten. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen doch wissen, wie erfolgreich war denn das Programm Erotische Lesung im Klosterhof mit anschließendem Bodypainting? Aber bitte jedes Detail jetzt.
Ich glaube nicht, dass wir revolutionieren wollen, wir wollen eher evolutionieren, ist der Punkt. Das heißt, die Aussage ist, eine Flusskreuzfahrt ist kein altes, angestaubtes Produkt, sondern ist etwas für eine breite Masse der Bevölkerung, die einfach eine spannende, moderne Städtereise sucht oder aber auch einfach mal ein bisschen Entspannung und die Zeit genießen.
Also Sie wollen mir hier ausweichen. Ich möchte wissen, was mit dem erotischen Bodypainting ist.
Es hat stattgefunden. Es gab auch eine ganze Menge Leute, die diesen Ausflug gebucht haben. Und zumindest so viel kann ich sagen. Die Gästezufriedenheit war hervorragend.
Okay. Aber sonst, Sie haben es ja eben schon angesprochen, die Revolution kam eher so etwas leiser als Evolution in braunen Sandalen. Mal ehrlich, die Wunschzielgruppe jetzt mal vor Ihrem geistigen Auge. Und dann die Realität an Bord. Waren Sie denn wirklich so unterschiedlich zu den ehrenwerten Mitbewerbern auf den Flüssen?
Also ich glaube, dass es ein längeres Unterfangen ist, in einer deutlich breiteren Bevölkerungsgruppe das Thema Flusskreuzfahrten modern zu machen. Also von daher, ja, Sie haben recht, es laufen auch nicht plötzlich lauter 30- und 40-Jährige bei uns an Bord rum. Das ist auch gar nicht das Ziel. Ich habe sehr, sehr gerne 50, 60, 70-Jährige an Bord. Diese Leute sind nur alle schon mit Rock'n'Roll groß geworden. Oder wenn wir schauen, der Robinson Club, Club Med war das Urlaubserlebnis in den 70er Jahren. Die Leute, die dorthin gefahren sind, sind jetzt 65. So, das sind keine alten Leute, sondern Leute, die einfach weiterhin tolle und moderne Ansprüche an das Produkt haben. Diese Leute haben sich auch nicht mehr auf ein Flussschiff getraut, obwohl sie jetzt vielleicht nach ihrem Maßstab gerade als alt gelten. Ich halte sie nicht für alt, weil sie einfach gesagt, das ist mir ein zu angestaubtes Produkt. So, und das ist eine unserer Hauptaufgaben, zu zeigen, nein, Flusskreuzfahrten, das sind ganz moderne Hotelzimmer, das hat die gleiche Qualität wie moderne Urlaubsressort auf dem Land und das ist durchaus eine ganz spannende Urlaubsform, um die schönsten Metropolen Europas von der Seite zu erleben, wo sie eigentlich ihre ganze Schönheit hinzeigen, nämlich vom Wasser aus.
Nun haben wir vor einem Jahr schon ein Gespräch geführt, das war damals bei der Taufe der TUI Sonata. Und da waren wir ja nicht so hundertprozentig glücklich bei der TUI, denn das Premium-Schiff, das entsprach vom Design her ja nur sehr bedingt den eigenen Ansprüchen. Jetzt mit der Allegra konnten sie ja zum ersten Mal bis hin zur Auswahl der Bilder alles selbst bestimmen. Und der momentan im Design so beliebte Mix von Kaffeebraun bis hellbeige mit türkisen Akzenten. Jetzt das Schiff also ganz nach ihrem Geschmack.
Können wir jetzt bei der TUI Allegra und auch der TUI Melodia, die komplett baugleich daherkommt und zwei Wochen später getauft wurde, so sagen, das ist genau ein Schiffstyp, wie wir uns für die nächsten 10 Jahre vorstellen. Nicht ultramodern und den Zeitgeschmack von 2011 treffen und 2011 ist dann lila oder pink nicht mehr modern, sondern modern, hell, helle Farben, von verglasten Badezimmern und so etwas. Genau die Dinge, wo wir sagen, das stellt man sich heute als Gast vor.
Es ist auch wirklich hübsch gelungen. Also ich glaube, selbst ein jüngerer Gast würde nicht das Gefühl haben, dass er jetzt irgendwie in einem Seniorenhotel unterwegs ist.
Definitiv nicht. Also das geht, wie Sie haben es angesprochen, von der Bildauswahl, wie auch von der ganzen Helligkeit des Schiffes. Das ist modern.
Da muss man natürlich sagen, dass der Mitbewerber Arosa noch ein bisschen fröhlicher in seinen Farben ist. Aber da sagten sie, nö, müssen wir nicht kopieren.
Der ist sicherlich fröhlicher in den Farben, aber ich glaube, dass unsere Schiffe auch nach 10 Jahren noch
die wahre Wertigkeit dann zeigen im Design. Gut, ich sag mal, ein Schiff ist ein Schiff ist ein Schiff auf dem Fluss. Die Hardware unterscheidet sich ja zwangsläufig nur marginal. Wie wollen Sie denn schaffen, dass die TUI-Schiffe sowas wie eine USP, wie es so schön heißt, heute entwickeln?
Also die Hardware entscheidet sich nicht nur minimal. Also wenn man den Flussmarkt anschaut, dann muss man erstmal sagen, dass 75% der Schiffe nicht das sind, was ich gerade beschreibe. Sondern es gibt nur relativ wenig Anbieter oder auch Reedereien, die dieses Schiffskonzept in ähnlicher Form heute zeigen. Was unsere Neubauten auf jeden Fall noch unterscheidet, auch von allen Wettbewerbern, wir haben auch 135 Meter Länge, das ist das Maximum. Wir bieten aber nur 178 Passagieren Platz. Das heißt, wir haben hier bewusst auch auf weitere Kabinen verzichtet und haben stattdessen zusätzliche Räume eingerichtet, wo man sich zurückziehen kann, wo man auch entspannt sehr Raucherlust frönen kann oder einfach abends Karten spielen, wenn man nicht unbedingt in der Hauptbar sitzen soll. Das heißt, für uns war sehr, sehr wichtig, in diesem Konzept auch verschiedenste Rückzugsmöglichkeiten anzubieten, alleine oder auch in der Gruppe, um so einfach das Thema von Weite und Größe auch noch erlebbar zu machen. Und das ist schon ein deutliches Kriterium. So, und der zweite wichtige Aspekt bei der Differenzierung ist natürlich auch das, was findet an Bord eigentlich statt? Wie sieht das Unterhaltungs-, Animation-, Entertainment-, Edutainment, da gibt es nun die verschiedensten Worte zu, wie sieht dieses Programm aus? Und auch dort haben wir bewusst gesagt, wir fahren mit 2 TUI-Mitarbeitern an Bord, sodass wir dort uns sehr intensiv um das Tagesprogramm kümmern können. Wir haben verschiedene Bausteine eingebaut. Das beginnt mit dem Yoga- oder Gymnastikangebot am Morgen. Es gibt eine kreative Mahlzeit am Nachmittag. Das heißt, die Leute, die nicht unbedingt einen Landausflug mitmachen wollen, die haben auch die Möglichkeit, sich hier kreativ zu beschäftigen. Wir haben den sogenannten Ohrenschmaus, also abends nochmal so ein Sundowner, so den Tag bevor es dann zum Abendessen geht, nochmal bei einem schönen Glas Wein und klassischer Musik zu genießen. Und es gibt ein sehr abwechslungsreiches Abendprogramm, nicht mehr der Alleinunterhalter, der dann spielt. Natürlich gibt es auch einen Disco-Abend oder einen Tanzabendmahl, aber es gibt auch eine Filmnacht, ein Krimi-Dinner oder das große Brettspiel-Event. Also unterschiedliche Sachen, bei denen man mitmachen kann, aber nicht muss. Weil Möglichkeiten gibt es reichlich, sich dem auch zu entziehen, wenn man denn möchte.
Schön, das Klassikkonzert bei Sonnenuntergang ist ja auch eine ganz klassische Robinson-Sache der 70er Jahre. Landaktivitäten werden ja auch immer mehr zum Kriterium, ob eine Kreuzfahrt auf dem Fluss sich unterscheidet von anderen. Jetzt haben wir eben ein bisschen gefrotzelt über diese Extremausflüge, die vielleicht nicht Kriterium sind. Aber wie können Sie überhaupt die Agenturen an Land überzeugen, dass die für die TUI andere Ausflüge machen als für all die anderen Reedereien, die da anlegen? Ich meine, wir haben es ja erlebt damals bei der AIDA, die auch so wunderbare Sachen vorhatten und dann voll gegen die Wand gelaufen sind in der ersten Saison. Wie sind denn Ihre Erfahrungen?
Also entscheidend auch hier ist, die Vielfalt anzubieten. Natürlich haben wir auch die klassische Stadtrundfahrt Budapest oder Wien im Angebot. Und das ist genau, wie Sie sagen, diese Sachen werden auch nachgefragt. Von daher werden wir sie nicht streichen. Wichtig ist aber daneben, sich auch weitere Möglichkeiten anzubieten mit niedrigen Teilnehmerzahlen, was dabei ganz wichtig ist, sonst muss immer alles abgesagt werden. Das ist eine Segway-Tour, das ist das Fahrrad mit der Navigationsgerät, was man dann eben auch auf eigene oder eine kleine Gruppe selber machen kann. Das ist aber vor allen Dingen auch die Fahrplangestaltung, die es ermöglicht, auch in Wien mal individuell zum Beispiel einen Theaterbesuch zu machen. Das heißt, das hängt jetzt ein bisschen nach Route ab, aber wir haben bei sehr vielen Routen genau darauf geachtet, dass denn eben auch die Möglichkeit ist, eine Stadt richtig zu genießen und dieses kulturelle Angebot, was eine Stadt bietet, auch, und was dann vielleicht bis Mitternacht geht, auch zu genießen.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist ja gerade das Ziel, jüngere Leute auch auf das Schiff zu bekommen. Ich spreche jetzt ganz bewusst nicht von den jungen Leuten, denn die werden Sie wahrscheinlich nur mit speziellen Charterprogrammen bekommen, wenn Sie ein Partyschiff sind oder was Ähnliches. Wie sehen Sie denn das Potenzial bei den Jüngeren? Vermehrt eben diese Themenreisen auch Richtung Kulinarik oder Golf oder Radfahren? Oder sagen Sie, nö, da brauchen wir keine spezielle Themenreise, das bieten wir immer an?
Also das Wort Themenreisen war ich am Anfang nicht so ein ganz großer Freund. Wir haben das jetzt eher, also Sie werden bei uns keine B-Promis oder sowas an Bord finden, die Leute locken sollen. Aber wir haben bewusst für 2012 den Fahrplan ein wenig umgestellt und haben neben den klassischen Reisen auch versucht, das Thema Städtereisen stärker zu betonen. Das heißt, 3-4 Metropolen in 4 Tagen auch so zu bereiten, dass man wirklich morgens losgehen kann um 10, wenn die Geschäfte aufhaben und den ganzen Tag genießen und am nächsten Morgen in der nächsten Stadt ist. Wir haben durchaus auch mal eine Literatur-Tour im Angebot, wo es dann alles um das Thema Belletristik geht. Aber es gibt auch eine Aktivtour, wo dann auch versucht wird, in den Ausflugsprogrammen ganz speziell das Thema Fahrrad mit einzubinden. Also das Thema Partynacht, auch das werden Sie erleben können, wenn Sie sagen, Sie wollen nur eine Nacht mal Schiff schnuppern ab Frankfurt oder ab Passau, ist im Angebot. Die Kurzreise, der Freundin-Tipp mal über 3 oder 4 Tage, die dann auch in der gesamten Ausschreibung genau auf diese Zielgruppen zielt. Das ist so der Weg für 2012.
Nach wie vor wollen Sie sich ja von dem nicht unerfolgreichen Mitbewerber Arosa dadurch absetzen, dass es bei Ihnen keine Buffets gibt, sondern servierte Mahlzeiten. Wird das Konzept dann eigentlich gut angenommen von Ihren Kunden, sodass Sie jetzt bedenkenlos diesen wunderbaren hellbeigen Teppichboden verlegen konnten und keine Angst haben müssen vor Havarien mit überfüllten Tellern?
Also wir haben notfalls noch ein paar Rollen liegen, dann werden wir dann sicherlich mal austauschen müssen. Ich sehe, Arosa jetzt nicht als den großen Mitbewerber, sondern eigentlich als den Mitkämpfer im Ziel, diesen Flusskreuzfahrtmarkt deutlich jünger in Anführungsstrichen zu gestalten. Wir haben uns dort bewusst ein wenig anders entschieden. Wir betonen nicht ganz so das Thema Wellness und haben nicht so wahnsinnig viel Fläche an Bord dafür hergeholt. Wir haben das, was man benötigt, in meinen Augen. Und wir haben mehr Raum und haben uns auch beim Essenskonzept dafür entschieden, mindestens am Abend mehr Ruhe ins Schiff hineinzubringen. Von daher bieten wir wieder die Menüform an, also serviertes Essen am Tisch. Es gibt reichlich Auswahl, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es ist eben so, dass nicht die Hälfte der Tischleute jetzt immer am Buffet stehen oder Tischnachbarn am Buffet stehen, sondern dass es der Tag etwas beschaulicher zu Ende geht. In der Mittagszeit fahren wir ein doppeltes Konzept. Das heißt, je nachdem, was man möchte, es gibt die Option, ein Mehrgangmenü zu essen, wenn man mehr Zeit haben möchte. Wenn man aber nur schnell einen Happen essen will, weil man gleich nochmal los will oder es nicht schafft, morgens auf dem Fahrrad das alles wieder abzutrainieren, dann gibt es auch die Möglichkeit, also sich an einem kleinen Buffet zu bedienen, um so seine eigene Zeiteinteilung etwas zu optimieren.
Ehek-freies Salätchen und so. Welches Zückerchen haben Sie denn für die kommende Saison geplant? Ein bisschen haben Sie ja schon davon erzählt. Erotisches Bodypainting muss ja noch übertroffen werden. Wird es bei Ihnen eine Sonderkreuzfahrt geben, FKK auf dem Rhein?
Das ist eine gute Idee. Schade, dass wir jetzt so spät das Interview machen, sonst hätte ich es gerne aufgenommen.
Es geht um eine Petitesse, die Meinungsfreiheit. Was in einem Land, das sich rühmt, an der Erfindung der Demokratie irgendwie beteiligt gewesen zu sein, sicher nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es geht um einen Journalisten und ausgewiesenen Griechenland-Kenner, der einen humoresken Artikel schreiben sollte für die Online-Ausgabe des Fokus über die Mentalität eben jener Griechen, die uns in diesen Tagen etwas rätselhaft erscheinen in ihrem Umgang mit der größten Krise, die Europa seit seiner Gründung durchmachen muss. Diesen Artikel sollten Sie sich unbedingt durchlesen. Deshalb ist er auch hier auf der Seite des Reiseradios verlinkt. Und es geht um eine öffentlichkeitssüchtige Jungstaatsanwältin in Athen. Diesen Typus Anklagevertreter scheint es ja heute häufiger zu geben, die glaubt, die ganz große Keule von Blut und Ehre herausholen zu müssen. All diese unselige Melange führt nun tatsächlich an diesem Mittwoch zu einem Prozess um nichts. Aber der freie Journalist Klaus Bötig sitzt jetzt schon auf Kosten, die er kaum noch tragen kann.
Es ist nicht alles Reise, was glänzt. Ich hätte was zu reklamieren.
Grüß dich, Klaus. Am Mittwoch ist ja der berühmte Tag in Athen, an dem du nach dem Willen der Staatsanwaltschaft abgeurteilt, das ist ein Zitat, abgeurteilt werden sollst. Als ich deine Mail jetzt gerade bekommen hatte, ich war total überrascht. Ich dachte, diese für den griechischen Rechtsstaat so oberpeinliche Angelegenheit, die hätte sich schon längst still und heimlich erledigt.
Nein, keineswegs. Alles ist seinen zwar gemächlichen, aber Gang weitergegangen. Meine Anwälte in Athen sind sehr aktiv und bereiten die Verteidigung vor. Drei Zeugen sind geladen von meinen Anwälten, die über mich Auskunft geben sollen und Auskunft darüber geben sollen, wie sie den Artikel empfanden. Also ist alles schön weiter gelaufen. Eine griechische Tageszeitung hat vor 3 Wochen einen zweiseitigen Bericht über mich gebracht, sehr positiv. Da rief mich mein Anwalt gleich an, war ganz begeistert und sagte, das wird uns helfen. Also in Griechenland selbst ist das Thema immer noch weiter diskutiert worden. Gestern schrieb mir jemand, den ich 2005 mal beim Osterblumenpflücken kennengelernt habe. Das ist das Nordwesten Griechenlands in Epirus, ein Deutschlehrer, dass er auf einem Internetforum eines griechischen Privatfernsehsenders seine Meinung über mich geschrieben hätte, die auch wiederum sehr positiv war. Also innerhalb Griechenlands ist das immer noch ein großes Thema. Wird zwar auch ein bisschen zurückgedrängt jetzt durch die viel größeren Themen.
Ich wollte gerade sagen.
Aber es ist immer noch ein Thema und der Prozess soll also stattfinden. Es gibt allerdings jetzt eine Schwierigkeit am Dienstag und Mittwoch. Werden Gewerkschaften streiken, denen auch die Protokollführer des Gerichts angehören. Da haben mich meine Rechtsanwälte aber informiert, dass das nicht unbedingt ein Grund sei, dass der Prozess ausfallen muss, da in solchen Fällen, besonders in Presseangelegenheiten, die in Griechenland recht schnell verjähren, dann Sicherheitsbeamte plötzlich als Protokollführer beeinigt werden.
Du lieber Himmel. Wir haben uns ja schon mal über die Absurdität dieser Anklage unterhalten, die ja im Endeffekt, ja, man kann sagen, darin gipfelt, dass allein schon der Begriff liebenswertes Völkchen die Ehre der pleite Griechen besudeln würde. Willst du dir eigentlich dieses Theater antun in Athen?
Nein, ich fahre natürlich nicht hin, ich fliege nicht hin. Hauptsächlich halt deswegen, dass für den hoffentlich unwahrscheinlichen, aber immerhin möglichen Fall einer Verurteilung zu einer Haftstrafe, tatsächlich gleich festgesetzt werden könnte. Das allein ist schon Grund genug, nicht hinzufliegen, nicht hinzufahren. Beim Thema Völkchen übrigens noch eine kleine Anmerkung. Ich habe vor ein paar Tagen gerade ein Interview gefunden mit Yorgos Hatzimarkakis, FDP-Abgeordneten im Europaparlament. Der hat in diesem Interview mehrfach für die Griechen das Wort Völkchen benutzt, ohne dass ihm etwas passiert ist.
Ja, er hat ja Immunität, zwar keinen Doktortitel mehr, aber Immunität. Aber jetzt wirklich mal die Horrorvorstellung. Glaubst oder befürchtest du tatsächlich, dass ein Gericht in Griechenland dich für diesen Artikel verurteilen wird? Also ich meine, auf der Website vom Reiseradio haben wir den ja als Download nochmal für alle Interessenten abgelegt, damit man wirklich lesen kann, wie harmlos der ist.
Ja, die Sache ist also die, dass wirklich hier in Deutschland jeder, der ihn liest, auch jemand, der mich nicht kennt, der keine besondere Beziehung zu Griechenland hat, sagt, das klingt ja fast wie eine Liebeserklärung an Griechenland. Auch manche Griechen, vor allem die, die hier in Deutschland leben, sehen es so. Die Übersetzung ist eben einfach saumäßig. Und die Übersetzung, die die Staatsanwältin und die Ankläger benutzt haben, ist eine Übersetzung, die sie aus dem Internet gezogen haben. Und bei dieser Internetübersetzung stand auch noch eine Fotomontage von mir daneben, die mich als Nazi-Offizier zeigte. Also da kann es sich wohl nicht um eine gute oder gar neutrale Übersetzung gehandelt haben.
Nicht ganz. Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber hast du Angst? Denn also wenn du jetzt Angst hast, dann müsste ich ja jetzt, da ich die Griechen als Pleite-Griechen bezeichnet habe, auch Angst haben, dass Griechenland sich benimmt wie Nordkorea oder so.
Ja, jeder müsste so Angst haben. Und das ist eigentlich das, was mir aber besonders Angst macht und was ich finde, hier in Deutschland noch viel zu wenig erkannt wird. Das, was jetzt hier in Griechenland passiert, mir gegenüber und den anderen Mitangeklagten von Focus, gefährdet eigentlich jede Form von Journalismus und auch Reisejournalismus. Stell dir vor, du schreibst etwas über Portugal, vergleichst 5 Hotels, sagst, das eine ist aber deutlich schlechter als das andere und außerdem der Ort ist viel schöner als der andere, dann kann dich jemand in Portugal wegen Geschäftsschädigung verklagen. Du wirst wahrscheinlich nicht verurteilt werden, aber du musst den ganzen Prozess mitmachen, du musst dir Anwälte nehmen, du musst Zeit aufwenden, um die Verteidigung vorzubereiten. Meine Kosten belaufen sich inzwischen auf weit über 10.000 Euro, die ich auch dann zu tragen habe, wenn ich freigesprochen werde. Und das droht eben jedem europäischen Journalisten aus jedem anderen Land. Er kann angeklagt werden wegen irgendetwas und muss die Kosten der Verteidigung dann selbst tragen, egal ob die Anklage gerechtfertigt ist oder nicht, ob er schuldig gesprochen wird oder nicht. Und das kann dazu führen, dass sich Journalisten einfach weniger trauen, ihre Meinung kundzutun und ein Urteil zu fällen. Und das gefährdet den Journalismus ganz allgemein.
Naja, du hast ja gerade das angesprochen, Recht haben und Recht bekommen vor Gericht, das sind zwei Seiten. Das hängt natürlich auch von gewieften Anwälten ab und die kosten Geld viel mehr als das Honorar für den Artikel, vermute ich mal, ja, bei den, das heißt, den Zahlungsmoral von Focus.
Das Honorar eines Rechtsanwalts.
Ne? Ja, das ist so ein Moment, wo man wahrscheinlich bedauert, keine Berufsrechtsschutzversicherung zu haben.
Aber andererseits, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt seit 37 Jahren in diesem Beruf tätig, was eine Rechtsschutzversicherung gekostet hätte, das wäre auch nicht ganz billig gewesen. Es hätte ja wirklich eine Spezialversicherung sein müssen, denn die meisten Rechtsschutzversicherungen gelten ja im Falle von Strafanzeigen nicht. Und genauso wenig hätte mir eben auch eine Mitgliedschaft im Deutschen Journalistenverband genutzt. Der Bayerische Journalistenverband, der von einem Kollegen konsultiert wurde, sagte ganz eindeutig, in Strafrechtssachen engagiere man sich grundsätzlich nicht. Aha. Und im Ausland eigentlich auch nicht, das würde viel zu teuer. Wenn ich überlege, was ich in 30 Jahren als DJV-Beitrag bezahlt hätte, würde Prozess immer noch billiger als 30 Jahre DJV-Vertrag.
Ja, also das ist ja das, wo viele Journalisten klagen, dass wenn sie mal den Berufsverband brauchen, dass es dann oft ein zumindest Hürden vor den Würden gibt.
Nun, ja, ich bin also damals ausgetreten, ich war mal kurzzeitig drin und dann hatte ich Probleme mit einem Buchverleger und wollte nur eine ganz lapidare, anfängliche Rechtsberatung. Da hat man mir gesagt, wenn es um Bücher geht, dann musste ich an den Verband Deutscher Schriftsteller wenden. Darauf bin ich ausgetreten.
Du bist jetzt freier Journalist, der von Focus Online diesen expliziten Auftrag bekam, dieses, ich sag's mal, humoreske Stück über die Mentalität der Griechen zu schreiben. Wie ist denn jetzt die Solidarität der Redaktion?
Also auf einem Zentimetermaß wäre es nicht anzuzeigen, so gering ist sie. Mhm. Die Redaktion von Focus Online und die Redaktion des Magazins Focus haben sich überhaupt nie in Verbindung gesetzt mit mir.
Es ist gut zu wissen, dass man vielleicht Kollegen vorher warnen sollte, für dieses Medium zu schreiben in Zukunft.
Ja, also die Redaktion von Focus Online hat gesagt, wir sind ja nicht angeklagt, also halten wir uns zurück. Nicht, dass wir auch auffallen, so ungefähr nach diesem Motto. Insgesamt ist man also bereit, mich in die Verteidigung mit einzubeziehen, was ich allerdings ablehne, denn ich habe jetzt meine eigenen Anwälte, die sich gründlich speziell in die Anklage gegen mich eingearbeitet haben, und die gebe ich natürlich nicht auf zugunsten eines Anwalts, der 12 oder 13 Kollegen vertreten soll.
Du bist jetzt seit Jahrzehnten der Reisebuchautor über Griechenland, sage ich mal, mit einer starken Vernetzung im Land. Du hattest ja eben das schon so ganz leicht angesprochen. Es gibt auch positive Meldungen, aber wenn man das so unterm Strich zusammenzählt, hat man auf einmal keine Freunde mehr?
Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Aus Griechenland kommen sehr viele Freundschaftsbekundungen. Freunde rufen mich an, wollen mich sofort an ihre eigenen Rechtsanwälte vermitteln. Einer der Zeugen, der jetzt am Mittwoch nach Athen fährt, der reist extra 600 Kilometer aus der Halkidiki mit dem Nachtzug an nach Athen. Er war in seiner Heimatprovinz, eben der Halkidiki, auch schon tagelang unterwegs, um Unterschriften zu sammeln bei Bürgermeistern und anderen Honoratioren, damit ich zum Ehrenbürger der Halkidiki werde. Also da sind sehr viele, oft auch sehr typisch griechische Solidaritätsbezeigungen. Und auch hier in Deutschland haben mich also Leute wieder angerufen, mit denen ich seit 10, 15, 20 Jahren nichts zu tun hatte. Und
viel Feind, viel Ehre.
Deswegen keiner, kann man nicht sagen.
Du, wir hören uns nach dem Urteil wieder, Klaus, und dann hoffentlich mit dem Ergebnis, dass diese Posse von den Richtern gestoppt wurde und die Griechen jetzt, sag ich mal, sich lieber wieder darauf besinnen, gute Gastgeber zu sein, denjenigen gegenüber, die sie vor dem kompletten Bankrott bewahren. Ich drücke dir die Daumen.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Über den Wolken mag die Freiheit was auch immer sein. Viel interessanter ist aber in der Regel das, was unten passiert, aus der Perspektive von oben. Und davon kann sich keiner freimachen. Flugaufnahmen öffnen das Herz. Es ist einfach so ein Sehnsuchtsgefühl des Menschen, fliegen zu können. Ein Dokumentarfilm mit spektakulären Hubschrauberaufnahmen wirkt daher immer edel. Ein Film, der nur aus solchen Aufnahmen besteht, hat das Zeug dazu, überwältigend zu sein. Vor allem, wenn das Objekt auch noch großartig ist, so wie etwa, sagen wir mal, der Grand Canyon. In dem Film, dessen Macher ich Ihnen gleich vorstelle, schrubberte der Kamerahubschrauber zwar auch über ein Weltnaturerbe, allerdings über ein ganz flaches. Das deutsche Wattenmeer und die Nordseeküste im Allgemeinen. Und trotzdem ist der Kinostreifen »Die Nordsee von oben« einer der schönsten Reisefilme seit langem. Über die Entstehung unterhielt ich mich nach der Premiere in Berlin mit Silke Schranz und Christian Wüstenberg.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ein Film über die Nordsee. 90 Minuten plattes Land. Und das Ganze noch aus dem Hubschrauber gefilmt. Da denkt doch vielleicht der Mensch südlich des Mains, ui, das ist aber langweilig.
Das mag vielleicht sein, aber wir werden ihn eines Besseren belehren. Denn ich denke, erstmal ist die Vogelperspektive eine ganz exklusive, wenn man jetzt nicht gerade Pilot ist. Und auf der anderen Seite wird er die Nordsee so sehen, wie er sie noch nie gesehen hat. Denn aus der Luft stellt sie sich dar, da hat sie türkisfarbene Farben. Das Meer ist wirklich koralleblau und es kommen Strukturen zum Vorschein, die man vorher nie gesehen hat. Also wer sich auch für ein bisschen Exotik interessiert, der ist auch in der Nordsee da richtig.
Ich muss ja auch sagen, ich habe den Film gerade gesehen hier im Kapitol in Dahlem und es ist wirklich einer der schönsten Dokumentarfilme über Deutschland, die ich je gesehen habe. Wie kommt man auf so eine tolle Idee?
Tja, wir haben einfach tatsächlich auf der Couch gesessen und haben Fernsehen geguckt und dann lief in dem Sender Arte die Serie Deutschlands Küsten und da waren immer viele Geschichten vom Boden erzählt, von norddeutschen Menschen, einer Segelmacherin oder beispielsweise einer Frau, die ostfriesischen Tee zubereitet, aber zwischendurch waren immer tolle Luftaufnahmen zu sehen, aber immer nur ganz kurz und wir haben gedacht, warum zeigt man uns die nicht länger, weil die sind so faszinierend und dann haben wir einfach mal recherchiert, wer diese Aufnahmen gemacht hat und sind auf eine Hamburger Firma Vidicom gestoßen mit Peter Badele, der diese Aufnahmen gemacht hat. Und wir haben ihn gefragt, gibt es denn noch mehr, als das wir dort gesehen haben? Und dann hat er gesagt, jo, wir haben 40 Stunden Material und davon wurde nur ein Bruchteil verwendet. Und das versauert jetzt in den Archiven. Und da haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein. Diese tollen
Aufnahmen. Er hat ein bisschen Rudis Resterampe gespielt, oder?
Ja, das ist...
Recycling
macht Spaß, aber es ist auch natürlich auf der einen Seite, wäre es natürlich billig, wenn es nur Recycling wäre, das heißt, dann wären es nur veröffentlichte Aufnahmen, aber dadurch, dass eben von diesen 40 Stunden 39 Stunden unveröffentlicht waren, konnten wir aus dem Vollen schöpfen und haben diese ganzen tollen Aufnahmen, wo eine schöner war als die andere, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, denn ich komme von der Nordseeküste, ich bin hinterm Deich groß geworden und ich kannte meine Heimat vorher nicht so, das war mir völlig neu aus dieser Perspektive, wie Silke auch gesagt hat, diese Farben, türkis, blaues Wasser, habe ich dort nicht gesehen. Der Himmel ist normalerweise grau, die Nordsee ist braun. Es ist wunderschön da, aber diese Aufnahmen haben mich einfach fasziniert.
Da hat man natürlich die Qual der Wahl. Wie macht man das, wenn man 40 Stunden Material hat und sagt, okay, also maximal 90 Minuten dürfen rauskommen und es sollen ja eben nicht nur schöne Aufnahmen sein.
Ja, es ist ein wahnsinnig langer Prozess geworden. Wir haben ein Jahr jetzt fast dran gearbeitet. Wir haben die 40 Stunden verdichtet auf 7. Da waren wir ja schon mal glücklich. Dann haben wir sie Freunden gezeigt und haben gefragt, jetzt helft uns doch mal, sagt uns doch mal, was können wir denn da rausschmeißen? Und da haben die gesagt, nix, das ist alles schön. Also haben wir gesagt, gut, dann müssen wir mit anderen Kriterien vorgehen. Also was hat die schönste Geschichte? Was ist dann doch das schönste Bild? Wir haben es dann wirklich geschafft, auf 90 Minuten zu kommen und sind eigentlich mit dem Ergebnis ausgesprochen zufrieden. Klar, in unseren Köpfen geistern auch noch andere Bilder rum, aber was dann eben nicht mehr da ist, ist nicht mehr da.
Nun sind diese Helikopteraufnahmen, so atemberaubend schön sie auch sind, ja, irgendwann sagt man sich, okay, es ist jetzt gut. Wie kann man dann menschelnde Geschichten herausbekommen?
Naja, das liegt auch einfach daran, dass diese Optik, die unter dem Hubschrauber hängt, in der Lage ist, aus einer Höhe von 1 Kilometer bis 1,5 Kilometer so nah ran zu zoomen, dass man tatsächlich Menschen bildfüllend sehen kann. Man kann Gesichter erkennen, man kann natürlich dann auch wunderbare Geschichten zu diesen Menschen erzählen, wie beispielsweise jemanden, der die Post in Süderoog bringt auf eine Hallig oder auch von Fide Nissen, der mit der Lore die Post bringt. Das sind, oder einem Schäfer Harald Nordmann, der auf dem Deich in Blexen seine Schafe hat und die Menschen hören diese Töne vom Boden. Das ist eine ganz tolle Sache und da gibt es natürlich auch dann eben diese Geschichten von den Menschen.
Also ich muss sagen, ich war total neidisch, als ich die Aufnahmen gesehen habe. Ich komme ja auch vom Fernsehen und habe oft genug selbst im Helikopter draußen gesessen, mit der Kamera auf der Schulter, nur festgebunden. Da war man froh, dass man im Weitwinkel halbwegs ruhige Aufnahmen bekommen hat. Und hier wirklich der Mensch, den kommt man in die Augen gucken, obwohl der Hubschrauber fast einen Kilometer oben in der Luft war.
Absolut, ja. Die Kamera ist entwickelt worden vom amerikanischen Geheimdienst CIA und der möchte natürlich aus großer Höhe Menschen, böse Buben da unten auf der Erde irgendwie identifizieren können. Wir nutzen aber die Technik ja ganz zivil. Wir zeigen im Grunde flatternde Federn eines Storches, der übers Land fliegt aus 1 Kilometer Entfernung und deswegen kommt man da nah ran. Und die Kamera hat vor allen Dingen noch einen Vorteil, das ist absolut wackelfrei. Obwohl dieser Zoom so dermaßen ausgefahren ist, wackelt es nicht, der Horizont ist immer gerade und ich finde, finde, der Kameramann, das ist ein ganz spezieller mit einer Ausbildung, weil er an einem Joystick sitzt und einen Monitor nur hat und mit sich mit dem Helikopterpilot natürlich super absprechen muss, damit sie dem Storch auch folgen und nicht irgendwie von ihm wegfliegen. Ich finde, er hat einen großartigen Job gemacht, Klaus Stuhl, weil die Bilder einfach wirklich brillant sind, die da sind.
Nah dran ist vielleicht so ein Stichwort. Ihr seid Filmemacher. Normalerweise versucht man, nah ranzukommen an die Menschen, den Menschen hinter der Fassade zu erblicken. Auf einmal hattet ihr die Aufgabe, einen Film zu machen, wo an die Menschen nie rankommen konnte. War das irgendwie schwierig?
Ich fand das tatsächlich überhaupt nicht schwierig, weil als wir die Aufnahmen zum ersten Mal gesehen haben, waren wir fasziniert davon. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, denen wir erzählt haben, wir machen einen Film, wo wir ausschließlich Luftaufnahmen zeigen. Haben die gesagt, Entschuldigung, aber wie soll das funktionieren? Und das im Kino, das ist doch total langweilig. Man muss da doch auch Leute haben oder Leute, die Geschichten erzählen oder O-Töne von Menschen, die was erzählen. Und wir haben immer diesen Bildern vertraut und haben gesagt, diese Bilder sind einfach so exklusiv und so exotisch, dass man sie nicht einfach nur den Leuten kurz hinwerfen kann. Das wäre so, als wenn man in Paris ins Louvre geht und sagt, hier ist die Mona Lisa, aber ich zeige dir nur das Ohr und das auch nur fünf Sekunden. Sondern diese Bilder sind tatsächlich Kunstwerke, es sind wie Gemälde und man muss sie einfach lange stehen lassen. Man kann sie genießen, man kann diese Strukturen wahrnehmen. Das sind Kunstwerke und der Maler ist die Natur selbst.
Von oben sehen die Probleme immer ganz klein aus, aber ihr wolltet ja nicht nur einen reinen Hochglanzfilm machen.
Nein, es war uns ganz wichtig, dass das, was da auf dem Boden passiert, auch angesprochen wird. Es gibt beispielsweise eine Bohrinsel mitten im Nationalpark Wattenmeer. Fürs Weltnaturerbe hat man extra einen weißen Fleck drumherum oder drin gezogen, damit eben das nicht zum Weltnaturerbe gehört. Das ist die Mittelplatte A von RWE betrieben. Und wir finden, das ist eine Sauerei, dass es tatsächlich Ölförderung im Wattenmeer gibt. Denn wenn irgendwann mal was passiert, so sicher diese Bohrinsel auch sein mag angeblich, dann läuft es eben nun mal ins Weltnaturerbe. Und ich finde, wir haben da so einen Schatz vor der Haustür. Man stellt wirklich das Wattenmeer, seitdem es Weltnaturerbe ist, mit einem auf eine Stufe mit der Serengeti, mit dem Great Barrier Reef. Wenn da was dran passiert, das wäre doch schrecklich.
Auf der anderen Seite seid ihr jetzt bestimmt nach diesem Film Ehrenmitglied geworden vom Fremdenverkehrsamt Schleswig-Holstein. Ich meine, eine bessere, und Niedersachsen auch, eine bessere Tourismuswerbung kann man sich ja gar nicht wünschen.
Das mag sein. Das gibt einfach Sachen, die sind dann einfach so, weil es sind schöne Bilder und natürlich machen diese Bilder Werbung für Schleswig-Holstein, für Niedersachsen, auch für Hamburg und Bremen letztendlich.
Die Nordsee
und ja. Das Weltnaturerbe.
Aber bezahlt wurden wir nicht.
Nein, genau. Wir legen da großen Wert drauf, dass wir haben keine Sponsoren, wir sind völlig unabhängig und wir erzählen einfach tatsächlich Fakten und das, was schöne Geschichten sind. Und ich fände das auch, das passt einfach nicht dazu. Das ist tatsächlich eine tolle Natur und was soll man da dann irgendwie großartig noch mit Sponsoren oder so erzählen? Ich glaube, dass die in Norddeutschland einfach merken, die Menschen, dass das eine tolle Sache ist und wenn das jetzt hier auch in Berlin und in Essen und im Ruhrpott und in Bayern geguckt wird und die Menschen sehen, dass es etwas Schützenswertes ist und was ganz Besonderes, was es hier in Deutschland vor der Haustür gibt, wo man eigentlich selbst ein exotisches Ziel hat und man nicht weit wegfahren muss, um diese Natur zu genießen. Natürlich ist das Werbung, aber es ist ja auch schön.
Klar, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt nach 100.000 Minuten Sichten diese ganze Nordsee und jedes Sandkorn, jeden Grashalm von der Düne kennt, gibt es irgendeine Ecke, wo ihr sagt, das ist nach wie vor unser Favorit?
Als Lieblingsbild? Es hat sich jetzt geändert, weil als wir das geschnitten haben, haben wir das ja auch an einem relativ großen Monitor für Schnittsysteme zwar gesehen, aber eben nicht auf der großen Leinwand. Und auf die große Leinwand gehören diese Bilder. Und wir konnten zum ersten Mal eben auch sehen, dass Stecknadelköpfe auf einmal Vögel wurden und so weiter. Von daher haben sich unsere Lieblingsbilder eigentlich jetzt ein bisschen verändert. Und das sind für uns beide gesprochen, das sind Eiderenten im Flug, die mit ihrem schweren Körper und einem sehr schnellen Flügelschlag über die Nordsee fliegen und das zu einer schönen Musik, die wir dazu gefunden haben. Und nach 50 Sekunden, wenn man denkt, die Eiderente versinkt gleich, weil der Flügel gleich bestimmt im Wasser hängen bleibt, dann zieht die Kamera auf und man sieht, dass man sieht die Eiderente fast nicht mehr, weil die Kamera so weit weg ist und das ist wahnsinnig faszinierend und das hat uns eigentlich am besten gefallen, oder?
Die große, große Weite. Der nächste Film wird dann Makro, irgendwie ein Tag im Leben eines Wattwurms, ganz nah.
Oh, den Film gibt's schon, der heißt Mikrokosmos und ist vor Jahren gelaufen. Das ist ein ganz toller Film, wo man alles ganz, ganz, ganz nah sieht. Da wir fasziniert sind von Natur, aber nicht unbedingt jetzt Heinz Sielmann und Tierfilmer sind.
So viel Geduld haben wir nicht.
Nee, wir legen uns nicht gerne auf die Lauer und warten 10 Tage, bis sich ein Tier vor unsere Kamera einfindet. Deswegen ist das, glaube ich, nicht der nächste Film. Es wird wieder was mit Natur zu tun haben, ja, oder mit Reisen oder, ja, Länder, die können fern sein, sie können aber auch eventuell hier in Deutschland sein.
Ja, was uns auf jeden Fall wichtig ist, dass es irgendwas Erfrischendes ist, dass die Leute unterhalten werden, dass sie keinen Umweltpathos um die Ohren gehauen bekommen, sondern wir erzählen das so, wie wenn wir das Freunden am Küchentisch auch erzählen, und das ist, glaube ich, unsere große Stärke. Das kommt gut an, haben wir jetzt festgestellt, und darüber freuen wir uns jetzt sehr.
Wird ziemlich sicher der Wunsch wachsen, da will ich aber gerne mal hin. Und das dürfte den Tourismusverantwortlichen der Nordseeküste auch so unrecht nicht sein. Bei den Hütern des Nationalparks ist die Freude im Prinzip auch groß. Denn selbst Heerscharen von willigen Wattwanderern machen ihnen weniger Sorgen als die Industrie, die sich mit Ausnahmegenehmigungen ziemlich burschikos in dieses Ökosystem hineingedrängelt hat. Krebs